Guten Abend, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und ich hoffe, ihr habt den Text gerade ein bisschen mitgelesen, was die Christina Sturm in ihrem Lied "Was wirklich bleibt" anspricht. Das sind ein paar ganz gute Gedanken. Die Jüngeren unter euch werden das Lied kennen, die Älteren vielleicht auch. Ich weiß es nicht, was ihr so im Auto hört, wenn ihr Radio hört. Aber sie schreibt in ihrem Lied, und dann schaust du zurück. Zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, und jetzt kommt die Frage, sag mir, was wirklich bleibt. Das ist eine gute Frage. Was bleibt denn von meinem Leben? Und sie stellt noch ein paar Fragen im Laufe des Liedes. Das sind auch gute Fragen. Was hat uns hierher gebracht? Man könnte vielleicht auch sagen, woher komme ich? Wo komme ich her? Sie stellt dann auch die Frage, was hat uns zu uns gemacht? Warum sind wir, wie wir sind? Und vielleicht auch diese Frage, die dahinter steckt, warum bin ich eigentlich hier? Und dann noch diese Frage, was ist das, was wirklich bleibt? Das ist die Sinnfrage. Das sind gute Fragen. Die Bibel berichtet uns von einem jungen Mann, der sehr reich war. Und der begegnet Jesus einmal. Er begegnet Jesus einmal und hat eine ganz tolle Frage. Ist so ähnlich wie die Frage, die uns hier in diesem Lied gestellt wird, beziehungsweise die Fragen, die dort gestellt werden. In Matthäus 19, da fragt er Jesus, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Das ist eine gute Frage. Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Und in dieser Frage steckt ganz viel Tiefgang. Der Mann hat einiges begriffen, aber einiges hat er auch nicht so richtig begriffen. Und ich möchte euch diese Geschichte mal vorlesen und dann euch ein paar Gedanken dazu weitergeben. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Vielleicht ein bisschen übermütig. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Drei Dinge werden an dieser Frage schon deutlich. Die erste Frage, oder der erste Punkt, der an dieser Frage drin steckt, er weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Er fragt, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Nicht alle Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Aber die Bertelsmann Stiftung hat jetzt eine ganz neue Studie rausgebracht. Haben, glaube ich, 21.000 Leute befragt. Und da ist es dann in der Zeitung, kam erst letzte Woche: Die Deutschen sind religiös, aber immer weniger kirchlich. Entwickeln sich die Deutschen zum Heidenvolk? Die Fakten belegen etwas anderes. Religion ist für die meisten ein wichtiges Thema. Das finde ich interessant, finde ich gut. Das Interesse an Religion in Deutschland ist ungebrochen, der Trend zum Glauben unbestritten. Und dann auf die Frage nach dem ewigen Leben heißt es, dass von den Deutschen noch 34% an das ewige Leben glauben. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist auch nicht wenig. Jeder Dritte. Dieser junge Mann war überzeugt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und es ist ja eine Frage, die uns Menschen, wenn wir ehrlich sind, die treibt uns um. Das ist so eine Grundfrage. Was kommt danach? Was kommt, wenn ich mal nicht mehr auf dieser Welt bin? Kommt was? Ist es vorbei? 1,80 unter der Erde und die Würmer? Oder kommt da noch was? Ich glaube, um die Frage beantworten zu können, ist eine andere Frage wichtig, die wir uns vielleicht zuerst stellen sollten. Und die stellt die Christina Stürmer auch in ihrem Lied. Was, oder ich würde umformulieren, wer hat uns hierher gebracht? Die Frage nach dem Leben, nach dem Tod, hat im Tiefen damit zu tun, wo komme ich denn eigentlich her? Und die Bibel sagt in Prediger 3, Vers 11, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Das finde ich interessant. Gott hat diese Frage nach dem Leben, nach dem Tod, er hat sie in unser Herz gelegt. Deswegen treibt uns diese Frage seit Menschengedenken immer wieder um. Sie lässt uns nicht los. Was kommt? Ich habe euch heute Abend etwas mitgebracht. Ihr müsstet wissen, was es ist. Ein Bügelschloss von einer nicht ganz unbekannten Firma. Abus steht da drauf. Schon mal gehört? Klar kennt ihr Abus. Logisch. Und die machen die weltbesten Schlösser. Bügelschlösser, Vorhängeschlösser und was weiß ich für Schlösser. Ihr seid da mehr Experte als ich. Das ist ein tolles Schloss. Kann man ein Fahrrad irgendwie festmachen, im Laternenmasten. Das klaut keiner. Ein Stück made in Germany. Hohe Qualität, gehe ich mal davon aus. Wenn ihr dieses Schloss irgendwo im Wald zwischen Laub zufälligerweise entdecken würdet, euer erster Gedanke wäre wahrscheinlich, hat wohl jemand verloren. Ich glaube kaum, dass ihr auf den Gedanken kommen würdet und sagen, oh, was für ein tolles Stück hat sich da aus dem Laub entwickelt. Wird keiner annehmen. Ich will jetzt nicht über Evolution und Schöpfung diskutieren. Das ist nicht die Aufgabe heute Abend. Aber wenn ich dieses Bügelschloss anschaue, dann weiß ich ganz genau, da steckt ein intelligenter Schöpfer dahinter. Und das waren die Ingenieure bei Abus. Da wird keiner auf den Gedanken kommen, oh, Zufallsprodukt. Das ist gewollt, dieses Teil. Und es hat einen Sinn, Dinge zu sichern. Und das hatte der Schöpfer im Hinterkopf. Deswegen diese Frage, was ist der Sinn des Lebens, wo gehe ich mal hin, was kommt danach, hat immer mit dem Ursprung zu tun. Wo komme ich denn her? Bin ich ein Zufallsprodukt? Leute, dann kann jeder selber überlegen, was denn passiert. Dann habe ich auch keine Antwort. Aber wenn es einen Schöpfer gibt, dann hat er geschaffen. Dann hat er mich geschaffen. Hat er dich geschaffen. Dann gibt es auch einen Sinn. Auf diesem Abo-Schloss ist ja auch wichtig, ne? Da ist der Name der Firma drauf. Auf dir ist auch der Name deines Schöpfers drauf. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, heißt es am Anfang in der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er hat uns seinen Prägestempel aufgedrückt. In uns stecken Wesenszüge Gottes. Wir sind nicht Gott, keinesfalls. Aber die Fähigkeit zu lieben, die Fähigkeit, unseren Verstand einzusetzen, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die Fähigkeit, Recht und Ordnung zu sprechen und Ordnung zu halten, das kommt von unserem genialen Schöpfer. Und dann gibt es auch einen Sinn in unserem Leben. Ich will mal kurz zusammenfassen. Der Sinn in deinem und in meinem Leben ist, dass wir Beziehung zu diesem Schöpfer halten. So einfach. Er will, dass du mit ihm in Beziehung lebst. Dass er dir nicht egal ist, sondern dass er eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt. Dass wenn Leute dein Leben anschauen, dass sie in Staunen kommen, nicht wegen dir, sondern sagen, der ist so anders. Der ist irgendwie anders als alle anderen. Das kann doch nicht an dem liegen oder an der. Nee, das liegt am Schöpfer. Und dann gestaltet sich natürlich auch die Frage nach dem Leben nach dem Tod ganz anders. Wenn es einen Schöpfer gibt und er sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod, dann darf ich sicher sein. In Matthäus 25 wird das angesprochen. Da sagt Jesus in Vers 46, und sie werden hingehen, das sind die Menschen gemeint, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Die Bibel spricht Klartext. Sie verheimlicht uns nichts. Sie sagt, ja, nach dem Tod geht es weiter. Für alle. Es gibt eine Ewigkeit. Auch das hat Gott in uns hineingelegt. Wir haben zwar einen Anfang, aber wir haben kein Ende. Es gibt die Ewigkeit. Ein für immer Dasein. Und Jesus sagt hier, die Ewigkeit, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die ewige Strafe oder nennen wir mal die ewige Trennung von Gott oder das ewige Leben. Und wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, meint sie die ewige Gemeinschaft mit Gott. In Gottes Gegenwart zu sein, in seiner Herrlichkeit zu sein. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und dieser junge Mann, er weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der zweite Gedanke, er weiß, was ihm dieses ewige Leben nicht geben kann. Wir erfahren von ihm, er war, ich sag's mal so, stinkereich. Er hat wirklich alles gehabt. Er konnte sich ein schönes Leben machen. Aber war er glücklich? Ich weiß es nicht. Er hat sicher das Leben genossen, aber diese Frage hat ihn offensichtlich nicht losgelassen. Die Frage, wie geht's weiter? Was kommt, wenn ich mal nicht mehr hier bin? Was ist das, was wirklich bleibt? Und wisst ihr, die Frage nach der Zukunft, die hat ganz entscheidend mit dem Jetzt und Hier zu tun, mit meiner Gegenwart. Und er begreift das auch. Er fragt Jesus, Jesus, was soll ich, und ich füge mal ein Wort dazu, was soll ich jetzt Gutes tun, damit ich dann das ewige Leben habe? Und er hat offensichtlich schon erkannt, der Reichtum ist es nicht. Das verschafft mir vielleicht ein schönes Leben hier auf der Erde, aber für die Ewigkeit hat es keine Bedeutung. Ich kann meinen Reichtum nicht mitnehmen. Unsere alten Vorfahren haben immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Da haben sie das Totenhemd gemeint. Ja, da hast du keine Taschen, wo du diesen Reichtum reinstopfen kannst. Das hat er begriffen. Und er fragt, und Jesus gibt eine Antwort. Er zählt ein paar von den 10 Geboten auf und fragt dann, und, wie sieht's aus? Hast du die gehalten? Und ganz überzeugt sagt der junge Mann, ja, habe ich alle gehalten. Ich wage mal zu bezweifeln, dass es zu 100% gestimmt hat. Aber er hat sich sicherlich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Er hat wahrscheinlich Geld gegeben, um anderen zu helfen. Er hat viel Geld in die Hand genommen, um Gutes zu tun. Er hat Vater und Mutter geehrt. Vielleicht nicht immer, aber meistens. Er hat nicht gestohlen, hat er eh nicht nötig gehabt. Und dann sagt Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch. Und jetzt ist der junge Mann gespannt. Und, oh, okay, das habe ich, das alles erfüllt, jetzt kommt noch eins und dann ist gut. Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Das war eine harte Frage für den jungen Mann. Denn jetzt hat Jesus den wunden Punkt getroffen. Und jetzt entscheidet sich nicht nur das Jetzt, sondern auch das Dann. Wie wird er sich entscheiden? Wird er alles verkaufen und Jesus nachfolgen? Oder wird es behalten und Jesus nicht nachfolgen? Die Frage nach der Zukunft hat ganz entscheidend mit dem Jetzt und Heute zu tun. Ich möchte am Beispiel von einem Sportler deutlich machen. Ich wollte als 12-, 13-, 14-Jähriger, ich wollte immer Olympionike werden. Ich wollte mal zu den Olympischen Spielen. Wie ihr seht, an meinem Umfang, es hat nie geklappt. Aber ich bin ab und zu im Wald und habe dort ein bisschen Sprints trainiert, da hat mich niemand gesehen. Aber so der Ehrgeiz hat mir schon ein bisschen gefehlt. Kein Wunder, ich habe es nie gepackt zu den Olympischen Spielen. Aber ein Sportler, der das Ziel Olympiade hat, eine Goldmedaille vielleicht sogar zu gewinnen, das hat Einfluss auf sein Jetzt. Und sein Jetzt hat Einfluss auf seine Zukunft. Ja, er zieht vielleicht an einen Ort, wo es einen Olympiastützpunkt gibt, wo er optimal trainieren kann. Er stellt seine Ernährung um, er trainiert noch mehr, er holt sich noch einen Psychologen und 5 Trainer. Er geht auf keine Party, sondern geht früh ins Bett, damit er genügend Schlaf hat, dass er fit ist. Er informiert sich, wie er ohne Doping optimale Leistung bringen kann. Er kümmert sich um Sponsoren, eine ganze Menge. Sein ganzer Alltag dreht sich nur um eines: Ich möchte nach Olympia. Und an diesem Punkt ist jetzt dieser junge Mann. Es gibt noch ein anderes Beispiel in der Bibel, im Alten Testament. Der Salomo, der war auch stinkereich. Es war einer der reichsten Männer der Welt. Und wenn ihr mal das Buch Prediger lest, ein ganz tolles Buch, da beschreibt er seine Lebensgeschichte. Und er schreibt, boah, ich habe so viel Geld gehabt, unglaublich, ich habe so viele Besitztümer gehabt. Aber irgendwann habe ich festgestellt, das ist alles nur, die Bibel sagt eitel, man kann auch übersetzen vergänglich, und ein Haschen nach Wind. Ist der Versuch, Wind einzufangen. Habt ihr das schon mal probiert? Geht nicht. Dann hat er gedacht, ach, okay, Reichtum ist nicht alles. Ich benutze meinen Verstand. Er war so weise. Er hat 1000 Lieder geschrieben. Ich möchte mal eine Band sehen, die 1000 Lieder schreibt. Wie viele Alben wären das? Eine ganze Menge. 70 Alben oder so. Er hat die Himmelskörper studiert. Er hat die Vögel studiert. Er war Biologe. Er war unglaublich weise. Und die Leute haben ihn bewundert. Und wisst ihr, was er sagt? Ist auch alles eitel. Alles vergänglich. Er hat alles ausprobiert im Leben. Er hat auch mal Partys gefeiert. Frauen hat er ja genug gehabt. Aber auch da hat er gesagt, mag ja schön sein, aber diesen Hunger nach Lebenssinn, nach Erfüllung, auch nach einer Zukunft, können wir diese Dinge alle nicht erfüllen. Geht nicht. Und jetzt kommen wir zurück zu dem jungen Mann. Und da komme ich zu meinem dritten Gedanken. Er weiß nicht, wie man dieses Leben bekommen kann. Jesus bietet es ihm an. Und er fragt danach zuerst, na, wie kann ich das ewige Leben haben? Er weiß es nicht. Und Jesus bietet es ihm jetzt an und sagt, verkauf alles, was du hast und dann folge mir nach. Übrigens, der Reichtum war nicht das Problem. Ich glaube nicht, dass Jesus ein Problem mit seinem Reichtum hatte. Sondern der junge Mann musste sich entscheiden, entweder hänge ich mein ganzes Herz an den Reichtum, das ist meine Sicherheit im Leben, das ist, worauf ich baue, oder ich baue meine Sicherheit auf Jesus und folge ihm nach. Er hat eines begriffen, der Reichtum wird ihm das ewige Leben nicht schenken können, auch sein Gutmenschsein, seine Menschlichkeit, sein Einhalten von den Geboten wird ihm letztendlich auch nicht, wird ihm auch nicht dieses ewige Leben schenken können. Und Jesus sagt ihm, wie er es kriegen kann, folge mir nach. Aber zum Nachfolgen ist der erste Schritt auch notwendig. Jesus sagt, verkauf alles, was du hast. Du setzt aufs falsche Pferd in deinem Leben. Das heißt jetzt nicht, wenn du Jesus nachfolgst, dass du morgen auf die Bank gehst, alle deine Konten auflöst und mir überweist. Das heißt es nicht. Aber die Frage, die dahinter steckt, auch in uns, auf was oder wen baust du deine Sicherheit? In wem oder in was suchst du den Sinn des Lebens? Suchst du deine Erfüllung? Vielleicht sind es Beziehungen. Vielleicht ist es die Karriere. Vielleicht ist es der Reichtum. Vielleicht ist es auch dieser Traum, den jeder Schwabe hat. Und ich bin Schwabe. Ich muss unbedingt ein Haus bauen. Es gibt was, was zwischen dem jungen Mann und Jesus steht. Und das ist der Reichtum. Und dieser Reichtum hält den jungen Mann von Jesus ab. Und es heißt über den jungen Mann, dass er traurig von dannen ging. Das heißt, er hat Jesus den Rücken zugekehrt, wahrscheinlich noch höflich auf Wiedersehen gesagt und ist wieder seinen Weg gegangen, ohne Jesus. Dort beim Reichtum hörte bei ihm die Religiosität auf und die Menschlichkeit auch. Da hat er gesagt, nee, jetzt ist gut. Ich habe schon so viel Gutes getan, ich habe alle Gebote gehalten und ich bin so ein guter Mensch, aber jetzt ist gut. Und wir spüren, wie dann letztendlich doch alles sich um ihn selbst dreht. Trennungsgründe von Jesus gibt es viele, haben wir gerade ein paar aufgezählt. Römer 6, Vers 23 fasst es so zusammen, dass es letztendlich die Sünde ist, die uns von Gott trennt. Die Sünde der Bibel bedeutet nichts anderes als Zielverfehlung. Da geht es zuerst mal gar nicht um die einzelnen Dinge, sondern es geht um die generelle Zielverfehlung. Unser Leben steuert in eine komplett falsche Richtung. Wir leben von Gott abgekehrt. Wir kümmern uns gar nicht um seinen Willen. Wir sagen, ach, ist doch egal. Den brauche ich doch nicht. Ich kann doch mein Leben selber gestalten. Wenn ich alt bin, dann vielleicht mal. Das nennt die Bibel Sünde. Da ist die Beziehung zwischen Gott und mir kaputt gegangen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach sinnerfülltem Leben. Und es treibt uns um und wir forschen und versuchen und probieren aus, was kann mir denn Erfüllung geben? Und Leute, wir wohnen in einem so reichen Land. Uns geht's so gut, äußerlich. Aber sind wir wirklich glücklich? Haben wir den Sinn des Lebens gefunden? Wenn du den Sinn nicht in Gott findest, dann wirst du am eigentlichen Lebensziel vorbeisteuern. Aber Jesus bietet ihm diesen Weg an und sagt, hey, lass deine Sicherheiten zurück. Lass sie zurück und dann folge mir nach. Und dann lass dich drauf ein, was ich mit dir vorhabe. Und du kannst dich 100% auf mich verlassen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde immer bei dir sein. Ich werde dir sogar deine Schuld vergeben. Das, was dich von Gott trennt, ich kann es vergeben. Ich kann dein Leben neu machen. Ich kann dir tatsächlich ein Leben schenken mit Sinn und tiefer Freude. Das heißt nicht, dass alle Sorgen weg sind, dass die Krankheit plötzlich weg ist, dass der verlorene Arbeitsplatz plötzlich wiederkommt. Das bedeutet es nicht, aber es bedeutet, dass wir sicher sein dürfen, dass Jesus bei uns ist, in uns lebt und uns durch diese schwierigen Zeiten durchträgt. Und da können wir echten Frieden erfahren. Der junge Mann hat auf den Reichtum gebaut. Ich kann mir gut vorstellen, wie er beschäftigt war, ständig irgendwelche Aktienkurse zu checken und seine Sparkonten und Lebensversicherungen und wo kann ich noch Geld verbuddeln und wie viel Gold muss ich jetzt kaufen und was muss ich noch an Immobilien zulegen, dass ich im Alter gesichert bin. Das macht einen nicht glücklich. Es ist immer diese Angst da. Was ist, wenn es mir wegbricht? Jesus sagt, lass es hinter dir. Setz da nicht drauf. Folge mir nach. Als Jesus dort am Kreuz von Golgatha starb, ist was ganz Wunderbares geschehen. Ich glaube, viele Menschen überlesen das, wenn sie in der Bibel lesen. Da heißt es in Matthäus 27, Vers 50, aber Jesus schrie abermals laut und verschied, als er gestorben am Kreuz. Und jetzt, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Was bedeutet das? Es geht um den Vorhang im Tempel. Das war die Wohnung Gottes. Und da gab es einen heiligen Teil, da durften die Priester rein, um Gottesdienst zu feiern. Und dann gab es das Allerheiligste. Da durfte einmal im Jahr der hohe Priester unter riesigen Opfern und Reinigungsprozeduren, durfte er einmal im Jahr dort rein, um für das Volk, um Vergebung für ihre Schuld zu bitten. Einmal im Jahr, nur eine Person. Und jetzt hängt Jesus dort am Kreuz, der immer gesagt hat, ich werde mein Leben für euch lassen. Ich werde für eure Schuld sterben. Und als er seinen letzten Atemzug getan hatte, da zerriss dieser Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten im Tempel. Der Vorhang, der war riesig. Man ist sich nicht so ganz einig, wie hoch der war, aber 6 Meter mindestens, eher mehr. Und es war kein so ein Stöffchen. Das war richtig festes Material. Und da heißt es, es zerriss von oben an bis unten aus. Wer hat ihn zerrissen? Nicht der Mensch, sondern Gott selber. Und er hat diesen Weg ins Allerheiligste an diesem Tag wieder freigemacht. Und er lädt uns ein und sagt, jetzt ist der Weg frei. Du kannst Gemeinschaft mit mir haben und damit auch Sinnerfüllung in deinem Leben. Die Tür ist offen. Ich lade dich ein. Aber kommen musst du selber. Komm und folge mir nach. Und vielleicht hast du erkannt in deinem Leben, dass dich genau dieselben Fragen umtreiben, wie die Christina Stürmer in ihrem Lied. Was ist das, was wirklich bleibt? Warum lebe ich eigentlich? Für was lebe ich eigentlich? Was ist jetzt der Sinn? Hat mich vielleicht doch jemand gemacht? Bin ich vielleicht doch kein Zufallsprodukt? Gibt es vielleicht doch eine Hoffnung auf eine Ewigkeit? Und zwar nicht getrennt von Gott, sondern Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel sagt ganz klar, ja. Es gibt ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, bei Gott. Und Jesus lädt dich ein. Und so möchte ich dich heute Abend im Namen von Jesus einladen, dass du diesen Schritt wagst. Dass du vielleicht sagst, ja, ich habe erkannt, dass mein Leben eigentlich sinnlos ist und damit auch wertlos. Ich lebe halt vor mich hin. Vielleicht hast du erkannt, dass deine Reichtümer oder deine Sicherheiten, die du dir aufgebaut hast im Leben, dass sie dir nicht den Halt geben, den du dir erhofft hast. Dann lädt dich Jesus ein, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, ich möchte es versuchen mit dir. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte dir bekennen, dass ich bisher mein Leben getrennt von dir gelebt habe. Dass ich mir überhaupt keine Gedanken um dich oder nur wenige gemacht habe. Ich möchte meine Schuld vor dir bekennen. Und ich möchte jetzt zu dir kommen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass du für mich gelitten hast. Dass meine Schuld beglichen ist. Dass du für mich bezahlt hast. Und dass ich dadurch neues Leben haben kann. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und es gilt. Ich darf das Singeteam schon mal bitten, dass sie nach vorne kommen. Und ich möchte dich, wie gesagt, im Namen von Jesus einladen. Vielleicht heute Abend zum allerersten Mal diesen Schritt zu tun, zu sagen, okay, ich habe gemerkt, die ganzen anderen Dinge, die erfüllen mich eigentlich nicht. Die geben mir auch keinen inneren Frieden. Die geben mir keine Hoffnung auf ein Leben danach. Jesus, ich möchte mit dir leben. Vielleicht hast du auch schon mal einen Anfang mit Jesus gemacht. Vielleicht in deiner Kindheit, deiner Jugend, in der Freizeit oder im Konfirmandenunterricht. Hast aber nie wirklich danach gelebt. Hast immer dein eigenes Ding gemacht. Dann lädt dich Jesus auch ein und sagt, komm. Mach einen Neuanfang mit mir. Und wenn es für dich zutrifft, dann möchte ich dich bitten, dass du den Mut hast, und gleich mal das Lied singen, wir stehen nachher alle auf zum Lied, dass du den Mut hast, nach vorne zu kommen, hier ans Kreuz. Es werden auch ein paar Mitarbeiter vom ProChrist-Team hier vorne sein. Du brauchst also keine Angst haben, bist nicht allein. Aber es tut gut manchmal, ganz sichtbar und bewusst so einen Schritt zu tun. Und dann, wenn wir das Lied gesungen haben, würde ich gern mit dir beten. Ich würde dir das vorbeten und du kannst nachbeten, im Stillen oder laut, wie du willst. Und ich werde genau das im Gebet sagen, was ich gerade eben schon gesagt habe. Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich deine Vergebung brauche. Ich möchte mit dir leben und ich danke dir, dass du im Kreuz von Golgatha für mich gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst, dass du ab jetzt der Herr in meinem Leben bist, dass ich dir nachfolge und dass ich dein Kind sein darf. Lasst uns aufstehen und dieses Lied singen und ich lade ein, vorne ans Kreuz zu kommen. Zum Gebet und wenn du denkst, vielleicht auch an deinem Platz, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben oder ich möchte einen neuen Schritt mit ihm tun, dann darfst du mir nachbeten, auch im Stillen. Ich sage immer einen Satz und lass dann ein bisschen Pause und lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich lieb hast. Und ich danke dir, dass du meinem Leben Sinn und Erfüllung schenken möchtest. Du weißt, dass ich in meinem Leben bisher oft auf falsche Sicherheiten gebaut habe. Möchte ich bitten, dass du in mein Leben kommst, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du das wegnimmst, was mich von dir trennt. Ich danke dir, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Dass du lebst. Und dass ich in dir auch leben darf. Danke, dass du mir auch eine Zukunft schenken möchtest. Ein Leben bei dir und in deiner Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich möchte ab jetzt dir nachfolgen und mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Amen. Wir nehmen wieder Platz.